ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Eiskalter Wind und viel Schnee, Sturmtief Elli fegt über Deutschland hinweg und legt vor allem im Norden das öffentliche Leben an vielen Stellen lahm. Besonders Bahnreisende brauchten heute viel Geduld. Der erste Wintersturm des Jahres brachte in den frühen Morgenstunden starke Schneeverwehungen und sorgte für glatte Straßen. Im Berufsverkehr kam es zu größeren Einschränkungen und Unfällen. Viele Pendler waren nach Warnungen der Wetterdienste aber daheim geblieben. Der Schulbetrieb fiel vielerorts aus. Am Vormittag stellte die Deutsche Bahn den Fernverkehr in Norddeutschland bis auf Weiteres komplett ein. Auch Strecken nach Frankfurt am Main und ins Ruhrgebiet sind betroffen.
Weiße Last statt weißer Pracht. Eine von rund 2750 Weichen in Hamburg. Zugeschneit und zugefroren. Und das, obwohl sie beheizt ist.
Die kommen da eben an ihre Grenzen bei diesen Schneeverwehungen. Wenn dann der Wind den Schnee seitlich eben auch in die Weichen drückt, dann müssen wir eben mit Menschen eben ausrücken und per Hand die dann freiräumen.
Vereinzelt fahren hier noch S-Bahnen. Den Fernverkehr stellt die Bahn bereits am Vormittag ein, im gesamten Norden Deutschlands. Auch am Abend noch keine Entwarnung.
Wir hatten natürlich schon noch die Hoffnung, den Zugverkehr wieder aufnehmen zu können im Laufe des Tages oder am Abend. Aber die Einschränkungen, vor allem die massiven Schneeverwehungen im Großraum Hannover, einem ganz wichtigen Eisenbahnkreuz in Deutschland, sind doch so massiv, dass wir entschieden haben, lieber die Nacht und den Abend zu nutzen, um die Züge wieder dorthin zu bringen, wo sie morgen früh brauchen.
Zumindest einige Regionalzüge fahren, wie hier in Bremen, leichtes Aufatmen.
Ja, wir haben Tickets gekauft und es war ein Risiko, aber der Zug soll ja kommen.
Ich muss nach Hannover und ich hoffe, dass das klappt und ich kann es nicht ändern. Also von daher, und die Bahn kann es auch nicht ändern.
Auch auf den Flughäfen, wie hier in Bremen, zum Teil lange Verzögerungen. Fahrzeuge, die räumen statt Flugzeuge, die fliegen. Geschlossen wurde aber kein größerer Airport. Der Autobahnverkehr, meist zähfließend, nur selten kompletter Stillstand. Das große Chaos bleibt aus. Trotzdem schwere Unfälle bundesweit. In Bayern, im Landkreis Dingolfing-Landau, sterben am Vormittag zwei Menschen bei einem Frontalzusammenstoß. Bei Weidenau in Hessen befreien Rettungskräfte zwei Schwerverletzte aus diesem Wagen. Der mutmaßliche Verursacher des Unfalls nur leicht verletzt. Glück im Unglück hatte hingegen dieser Fahrer in Hannover. Er ist mit seinem Auto auf den Schienen gelandet. Immerhin konnte die Straßenbahn schnell wieder rollen. Der ICE aber, der wird heute nicht Intercity fahren, sondern in der City bleiben. Mit Reisenden, die hier schon mehrere Stunden sitzen, immerhin im Warmen.
Wir sind seit gestern Abend 9:30 unterwegs. Wir kommen aus Bayern, München und Straubing und waren zu einer Familienfeier unterwegs.
Ich habe jetzt nicht wirklich einen Plan B. Also ich nehme es einfach, wie es jetzt kommt. Ich hoffe, dass ich morgen in Frankfurt bin.
Wir haben zu essen und zu trinken. Also ja, wir warten halt ab. Haben ja keine Alternative.
Denn noch weht Wintersturm Elli einiges durcheinander, zumindest auf den Schienen.
Sophie Mühlmann am Hauptbahnhof in Hannover. Wann fahren die Bahnen im Norden wieder?
Morgen früh soll es wieder langsam ins Rollen kommen, schrittweise, sagt die Bahn. Aber da wird der Fahrplan wahrscheinlich noch ziemlich knirschen. Heute am frühen Abend hat die Bahn verkündet, dass sämtliche Fernzüge stehen bleiben, da wo sie sind und sich nicht mehr weiter bewegen, dass gar nichts mehr geht, heute bis zum Ende des Tages. Und deshalb müssen ja morgen früh die Bahn dann erstmal wieder dahin, wo sie hingehören. Und auch das Personal muss dahin, wo es gebraucht wird. Und das ist dann immer so ein ziemlich langer Rückstau. Wenn man die Bahn fragt, dann war es heute ruhig in den Zügen und an den Bahnhöfen. Der Eindruck hier war zeitweise ein ziemlich anderer. Da war doch relativ viel Unmut, weil die Leute teilweise falsche Informationen hatten, weil es hier wenig Ausrufe gab, wie es weitergeht und weil auch die Anzeigetafel hinter mir überhaupt nie aktualisiert wurde. Also da waren viele, die gestrandet sind. Es gab dann Sammeltaxis. Wenn vier Leute sich gefunden haben, dann konnten sie zusammen gehen. Da liefen die Leute hier rum und sagten, wer will nach Düsseldorf, wer will nach München. Das ging. Und inzwischen gibt es auch Hotels, die Leute in Anspruch nehmen können, wenn sie vorgestern ihr Ticket gebucht haben.
Danke. Weiter zu Andreas Hilmer in der Hamburger Innenstadt. Wie sehr hat der Schneesturm Elli den Norden heute getroffen?
Ja, das ganz große Schneechaos ist im Großraum Hamburg im Norden ausgeblieben. Es lag auch daran, dass die Schneeschauer sozusagen erst sehr spät kamen. Von 7 bis 8 Uhr morgens ging es los. Und dann am Nachmittag war es auch schon wieder vorbei. Es ist eisig kalt, aber ein großer Gewinner war auch, dass es gelungen ist, dass die Pendler zu Zehntausenden nicht nach Hamburg reingefahren sind, sodass öffentlicher Nahverkehr da, wo er funktionierte, leer war. Nur wenige Menschen waren da drin. Zum Beispiel ein Koch, mit dem ich gesprochen habe, der gesagt hat, ich kann kein Homeoffice machen, ich bin ja Koch. Und dann war es so, dass der Hamburger Hafen aber auch betroffen war, denn die großen Container konnten nicht verladen, beladen werden. Da gab es Verzögerungen, die erst wieder aufgeholt werden müssen. Aber im Großen und Ganzen hat der Norden bewiesen, auch der Norden kann Winter.
Danke, Andreas Zilmer in Hamburg. Ein schlechter Tag also für Reisende und alle, die aus dem Haus mussten, auch wenn die Auswirkungen bislang geringer sind als befürchtet. Carsten Schwanke in unserem Wetterkompetenzzentrum. Wie lange haben wir in Norddeutschland noch extremes Winterwetter?
Im Norden Deutschlands wahrscheinlich noch in der ersten Nachthälfte, aber dann beginnt die Rückkehr des Winters in der Mitte und im Süden Deutschlands. Das schauen wir uns genauer an. Erstmal zur aktuellen Situation. Es schneit noch immer kräftig im Osten, von der Altmark über den Süden Brandenburgs bis zur Oberlausitz. Seit Stunden hier dunkelrot zu sehen, rund um Leipzig gefährlicher Glatteisregen, dort große Glättegefahr. Und was wir auch gesehen haben, jetzt gerade in den westlichen Mittelgebirgen, ist in den letzten 2 Stunden aus Regen Schnee geworden. Und das ist der Trend dann auch für die Nacht und für morgen. Die Schneefälle rutschen aus im Norden raus, in die Mitte, in den Süden, vor allem in der Eifel, im Schwarzwald und am Alpenrand können bis morgen Abend örtlich 40 Zentimeter Neuschnee fallen. Und hinter diesen Schneefällen kommt die große kalte Luft hinterher. Wir sehen, wie die frostige Luft im Verlauf des morgigen Tages auch wieder den Süden erreicht. Morgen Abend ist es in ganz Deutschland frostig und das ist die nächste Gefahr, weil die nassen Straßen dann eisglatt gefrieren können.
Danke, Carsten Schwanke. Ja, Frost und Temperaturen bis minus 18 Grad. Für Obdachlose ist die Wetterlage lebensgefährlich. Mindestens 4 von ihnen sind in diesem Winter bereits erfroren. Die Wohnungslosenhilfe unterstützt mit Notunterkünften, Wärmestuben und Bussen. Ehrenamtliche versorgen die Menschen mit Schlafsäcken und warmen Getränken.
Seinen Kaffee trinkt Uwe Glauer immer mit viel Zucker. Die Stärkung kann er brauchen nach der Nacht im Freien. 30 Jahre jetzt lebt der 69-Jährige in Stuttgart auf der Straße. Die aktuellen Temperaturen, auch mit seiner Erfahrung, lebensgefährlich.
Da muss man nachts die Decke drum und dann muss man laufen, damit es warm bleibt. Ja? Weil sonst erfriert man wirklich. Ja? Und dann habe ich ja noch die Möglichkeit, morgens um 4 dass ich irgendwo in der Bahn einsteige.
Rund 50.000 Menschen in Deutschland sind wie Uwe obdachlos, den Minusgraden oft schutzlos ausgeliefert. 4 Todesopfer hat die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe diesen Winter schon gezählt. Die Dunkelziffer schätzt sie weitaus höher ein. Daher die klare Forderung.
Da ist natürlich der Appell dafür zu sorgen, dass wirklich jeder Mensch auch ein Angebot erhält, was er auch annehmen kann. Und auch dafür zu sorgen, dass man nicht gerade in diesen Bereichen spart. Ne?
Viele Einrichtungen seien bereits an der Belastungsgrenze. Auch die 150 Schlafplätze in Stuttgarter Notunterkünften reichen aktuell nur, weil hier und dort flankierend U-Bahn-Schächte oder Bahnhofshallen offen bleiben. Umso wichtiger Angebote wie die Tagesstätte der Caritas, wo sich die Menschen tagsüber aufwärmen können. Für Uwe Glauer die Rettung im Winter.
Ja, für mich ist es wichtig, ja, oder für so Leute wie mich, ja. Ich kriege einen warmen Kaffee, ich kriege ein Essen, ja.
Heute gibt es für 1 Euro Kartoffeln mit Fisch. Kräfte sammeln, bevor es erneut auf die Suche nach dem nächsten Schlafplatz geht. Zurück in die Kälte.
Soweit zum Sturmtief Elli. Wir schauen ins Ausland. Es dringen nur sehr wenige Informationen aus dem Iran nach außen, denn dort hat das autoritäre Regime heute das Internet abschalten lassen. Seit Ende Dezember protestieren die Menschen zunächst nur gegen die schwierige wirtschaftliche Situation und den Verfall der Währung, inzwischen auch gegen die Staatsführung. Die greift hart durch und doch gehen die Menschen immer wieder auf die Straßen, auch in der Hauptstadt Teheran.
Das sind die letzten Bilder der Proteste, die es aus dem Iran in die Welt schaffen. In Teheran und anderen Städten strömen gestern Abend laut Augenzeugen Menschenmassen auf die Straßen, rufen nieder mit dem Diktator, nieder mit der Islamischen Republik. Immer wieder fällt auch sein Name. Reza Pahlavi, Sohn des 1979 gestürzten Schahs und unter vielen Regimekritikern umstritten. Aus dem Exil in den USA beansprucht er aktuell eine Führungsrolle für sich und hatte zu den gestrigen Protesten aufgerufen. Dort sollen Einsatzkräfte laut Augenzeugen erneut mit Gewalt gegen Demonstrierende vorgegangen sein. Auch vom Einsatz scharfer Munition ist die Rede. Gegen 21 Uhr Ortszeit schaltet das Regime das Internet und die Telefonverbindungen plötzlich ab. Es wird dunkel im Iran. Sie haben das Internet im Grunde vollständig abgeschaltet. Wir beobachten nur noch 1-3% der normalen Grundkapazität. Und bei der wird davon ausgegangen, dass sie vom Regime genutzt wird. Seine Rede zumindest wird übertragen, die Bilder seiner Anhänger ins Ausland geschickt. Ali Khamenei, oberster Führer, bezeichnet die Protestierenden heute als Vandalen, angestiftet von den USA, die er davor warnt einzugreifen, was US-Präsident Trump bereits mehrmals angedroht hatte. Auch zur Stunde soll es Proteste in Teheran und anderen Städten im Iran geben. Zumindest war dazu aufgerufen worden. Doch was sich dort gerade wirklich zuträgt, ist unklar. Denn mittlerweile ist die iranische Bevölkerung seit mehr als 24 Stunden vom Kontakt mit dem Ausland abgeschnitten.
Russland hat die Ukraine zum zweiten Mal mit seiner neuen Hyperschall-Mittelstreckenrakete vom Typ Oreschnik beschossen. Sie schlug nur etwa 60 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt in der Stadt Lwiw ein. Der Kreml sprach von Vergeltung für den angeblichen Angriff der Ukraine auf eine Putin-Residenz. Deutschland, Großbritannien und Frankreich nannten den Einsatz der Rakete inakzeptabel. Auch Kiew wurde in der Nacht massiv angegriffen. Mindestens 4 Menschen wurden getötet. Etwa die Hälfte der Gebäude könne nicht beheizt werden, sagte Bürgermeister Klitschko.
Es ist der Moment, in dem Kiew in den Blackout geschossen wird. Hunderttausende sind ohne Strom, Wasser und Wärme. Russland attackiert die ukrainische Hauptstadt erneut. Ein massiver kombinierter Angriff aus Drohnen und Raketen. Was Russland tut, zeigt, dass sie keinen Frieden wollen. Aber die Menschen hier wollen wirklich Frieden. Die Menschen leiden, die Menschen sterben. Frieden ist notwendig und zwar schnell, denn sonst wird von unserem Land nichts mehr übrig bleiben. Allein in Kiew werden in dieser Nacht mindestens 4 Menschen getötet, viele weitere verletzt. Unter den Opfern ein Sanitäter. Der Familienvater kam gerade mit seinem Team am Einsatzort an, als eine zweite Drohne einschlägt und ihn tötet. Die Denkweise der Angreifer ist unmöglich zu verstehen. Alle Vereinbarungen sind wieder hinfällig. Sie haben sich noch nie an Vereinbarungen gehalten und werden es wohl auch niemals tun. Erstmals seit Monaten setzt Moskau wieder eine Mittelstreckenrakete vom Typ Oreschnik ein. Ziel ist offenbar Energieinfrastruktur in der Region Lviv, ganz im Westen. Die Rakete kann nuklear bestückt werden und gilt als kaum abzufangen. Es ging dieses Mal alles sehr schnell. Es gab sehr starke Explosionen. Erst danach wurden wir informiert, dass es sich um eine ballistische Rakete handelte, die mit etwa 13.000 Kilometern pro Stunde anflog. Deutlich schneller als andere Raketentypen, wenn auch nach ukrainischen Angaben ohne Sprengkopf.
Mitten im Friedensprozess greift Russland mit einer Mittelstreckenrakete nahe der NATO-Grenze an. Eine Rakete, die im Krieg gegen die Ukraine militärisch keinen echten Vorteil bringt. Russland droht damit vor allem den europäischen Staaten, denn auch sie könnten diese Rakete kaum abwehren. Während Europa um Frieden bemüht ist, setzt Russland weiter auf Eskalation.
Seit mehr als 25 Jahren verhandelt die EU mit den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay über ein Freihandelsabkommen. Nun hat es eine entscheidende Hürde genommen. Die Botschafter der 27 EU-Länder stimmten mehrheitlich für die Unterzeichnung. Bundeskanzler Merz würdigte den EU-Beschluss als Meilenstein. Kritiker des Freihandelsabkommens bemängeln, Gewinner seien vor allem die südamerikanische Agrarindustrie sowie europäische Auto- und Pharmakonzerne. In Hamburg hat heute der Prozess gegen White Tiger begonnen. Unter diesem Pseudonym soll ein 21-Jähriger mehr als 200 Straftaten begangen haben, darunter einen Mord und 5 versuchte Morde und das alles über das Internet. Laut Staatsanwaltschaft hat der Angeklagte in Foren im Netz gezielt nach psychisch labilen Kindern und Jugendlichen gesucht, um ihr Vertrauen zu gewinnen und sie dann zu missbrauchen.
Es sind verstörende Videos, mit denen sich die Jugendkammer am Hamburger Landgericht beschäftigen muss. Angeklagt ist ein heute 21-Jähriger. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, mehr als 200 Straftaten begangen über das Internet.
Darunter sind Körperverletzungsdelikte, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, aber auch Kapitalverbrechen. Im Raum steht der Verdacht eines vollendeten Mordes und 5 versuchter Mordtaten.
Im Juni vergangenen Jahres wird der Fall öffentlich. Ein seltenes Schlaglicht auf ein Sadistennetzwerk mit mehreren hundert Mitgliedern weltweit. Der Angeklagte soll eine maßgebliche Rolle gespielt haben, Vorname White Tiger. Gezielt suchte er laut Anklage online nach psychisch labilen Jugendlichen, gewann ihr Vertrauen und manipulierte sie bis hin zu Selbstverletzungen oder sogar zum Suizid vor laufender Kamera. Dazu will sich der Angeklagte vorerst nicht äußern.
Er wird keine Einlassung zur Anklage abgeben, also nicht aus seiner Sicht schildern, was vielleicht richtig ist und was falsch ist, sondern wird einfach schweigen zu den Vorwürfen.
Wie können Eltern dieses sogenannte Cybergrooming erkennen? Als Warnzeichen gelten, wenn Kinder ihr Verhalten verändern, ihre Chats geheim halten oder frische Verletzungen oder eingeritzte Symbole aufweisen. Aber auch die sozialen Netzwerke sind gefordert.
Die großen Plattformen müssen mehr Verantwortung übernehmen. Und wenn sie das nicht tun, und sie tun es bisher nicht in hinreichendem Ausmaß, dann wird man letztlich zu härteren Maßnahmen kommen müssen.
Das Gericht hat mehr als 80 Verhandlungstage angesetzt. Dutzende Zeugen sind geladen, auch aus dem Ausland. Von dem Strafverfahren vor dem Hamburger Landgericht geht eine Signalwirkung aus. Wer Kinder und Jugendliche in digitalen Chaträumen zu Selbstverletzungen verleitet oder gar in den Suizid treibt, kann zur Rechenschaft gezogen werden. Beratungsstellen fordern allerdings mehr spezialisierte Ermittler und eine stärkere Sensibilisierung an Schulen.
Etwa eine Woche nach der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Caumontana hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den Barbetreiber beantragt. Bei dem Mann bestehe Fluchtgefahr, so die Behörde. Gegen ihn und seine Frau wird unter anderem wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Landesweit gedachten die Menschen heute der Opfer der Tragödie. Zur Trauerfeier in der Nähe des Unglücksorts kamen Angehörige und Spitzenpolitiker. Bei dem Brand in der Silvesternacht waren 40 Menschen gestorben, unter ihnen viele Jugendliche. 116 wurden verletzt, viele von ihnen schwer.
Wir erheben uns für eine Schweigeminute. Um 14 Uhr verstummt die Schweiz, vereint in Trauer. In Caumontana läuten, wie im ganzen Land, die Glocken im Gedenken an die Opfer des Brandes der Silvesternacht. Einige haben sich wenige hundert Meter vom Unglücksort entfernt versammelt, um die offizielle Gedenkfeier im nahegelegenen Martigny live zu verfolgen. Dorthin sind knapp 1000 geladene Gäste gekommen, darunter auch Angehörige, Freunde der Opfer und Jugendliche, die Zeugen der Tragödie wurden. Grelle Schreie hallen in der eisigen Kälte. Der Geruch von Verbranntem ist unerträglich. Es ist eine apokalyptische Szene. Was wir gesehen haben, können wir nicht vergessen, aber wir können es in Kraft verwandeln. Auch der französische Präsident Macron und Italiens Präsident Mattarella sind gekommen, um Anteil zu nehmen. Während das Land trauert, werden am Morgen die Betreiber der Bar Le Constellation zum Verhör geladen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Brandstiftung vor. Die Barbetreiberin äußert sich nach dem Verhör. Meine Gedanken sind ständig bei den Opfern und denjenigen, die noch um ihr Leben kämpfen. Es ist eine unvorstellbare Tragödie, das hätten wir uns nie vorstellen können und es ist in unserer Bar passiert. Ich möchte mich entschuldigen. Ihr Ehemann wird im Anschluss festgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat Untersuchungshaft beantragt. Sie befürchtet Fluchtgefahr.
Und zum Schluss noch einmal kurz die Wetteraussichten für morgen, Samstag, den 10. Januar. Im Norden neben Schneeschauern auch Sonnenschein, sonst bei vielen Wolken Schneefälle, vor allem im Schwarzwald und im Allgäu. Temperaturen von -8 bis +5 Grad. In den Tagesthemen um 21.45 Uhr bringt Jessie Wellmer Sie auf den aktuellen Stand beim Wintersturm. Und wir schauen auf den Quitters Day, der Tag, an dem die meisten ihre Neujahrsvorsätze über Bord werfen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.